Morgen auch und ein Hallo an alle, die ich nicht persönlich begrüßen konnte. Freue mich wieder sehr hier zu sein. Ist laut genug oder zu laut, zu leise? Wenn irgendwas ist, sofort Hand hoch und sagt was. Auch wenn ihr was nicht versteht oder so, direkt nachfragen. Ist am besten, sonst verpassen wir das. Viele Grüße soll ich euch von meiner Gemeinde aus Köln-Porz, die kleine Kirche, Baptistengemeinde, mitbringen, was ich hiermit getan habe. Und ich bin so verwegen, Grüße auch von euch wieder mitzunehmen nach Porz. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht oder uns ein Zitat mitgebracht, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Es stammt von Charles Haddon Spurgeon und ist eine Auslegung zu dem Vers und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. Ein Vers, der mich sehr angesprochen hat, der, obwohl er ja schon, Mitte des 19. Jahrhunderts gesprochen ist, eine sehr starke Aktualität aufweist. Und ich lese dies mal vor. Christus ist der einzige Gesetzgeber seiner Gemeinde. Wir bestreiten jedem König und jedem Parlament das Recht, der Gemeinde Christi Gesetze vorzuschreiben. Das mag bei irgendeiner Volks- oder Landeskirche geschehen, bei Christi Gemeinde darf es jedoch nicht sein. In den christlichen Gemeinden, wo Christi Autorität anerkannt wird, ist die Bibel das einzige Gesetzbuch und der lebendige Christus der einzige Gesetzgeber. Und er ist es allein, welcher diesen Gesetzen Autorität gibt. Wenn er uns gebietet zu taufen, so taufen wir nicht, weil wir von einem Konsistorium dafür autorisiert oder von einem Bischof oder Presbyter bevollmächtigt sind, sondern wir taufen, weil Christus gesagt hat, darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir zusammenkommen, das Brot zu brechen, so geschieht das nicht im Namen einer Gemeinschaft oder eines Gerichtshofs, sondern im Namen Jesu Christi. Wenn wir unsere Gemeindepraxis auf die Autorität eines Augustinus oder Chrysostomus oder Calvin oder Luther gründen oder auch unseren Glauben gründen auf einen lebenden Prediger oder auf die Macht seiner Beredsamkeit oder auf das Zwingende seiner Beweisgründe, so setzen wir Christus von seinem Platz ab. Der Grund, aus welchem wir die geoffenbarte Wahrheit glauben sollten, ist jedoch, weil Christus sie bezeugt hat. Amen. Es steckt so viel drin, also man könnte so viele Bezüge machen zur Gegenwart. Ich hoffe, ihr habt das im Kopf schon erledigt und dann können wir uns das sparen und können jetzt zur Predigtreihe Urgeschichte der Bibel. Wir haben heute den 5. Teil und wir schauen mal uns an das Wirken Gottes im Garten Eden. Und wir hören jetzt den Text 1. Mose 2, 4 bis 17. 1. Mose 2, 4 bis 17. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Himmel und Erde machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havilah, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedalochharz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ja, jedes Mal, wenn wir uns intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann merken wir, wie reichhaltig, wie tief und wie aussageschwer auch die Texte sind, die wir schon zu kennen glauben. Schöpfungsgeschichte kennt jeder. Auch Leute, die überhaupt gar nicht gläubig sind, kennen die Schöpfungsgeschichte. Und dann denkt man, na, das ist kein so schwieriger Text. Und dann fängt die Arbeit an. Wir wollen versuchen, aus der Fülle der Themen uns auf einige Schwerpunkte zu konzentrieren. Einer ist Gott, der Herr, der Schöpfer. Der zweite Punkt ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und der Baum des Lebens. Und dann der Strom des Wassers. Wir wollen uns versuchen, das mal zu merken und als Leitmotiv in der Predigt zu verfolgen. Also, dies ist die Geschichte vom Himmel und der Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Gott, der Herr, dieser Titel und der damit verbundene Anspruch, der erscheint in diesen 13 Versen siebenmal. Siebenmal schreibt er hier Gott, der Herr, so lautet die Selbstbezeichnung im hebräischen Original, ist es Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Bibelkritiker und Pseudo-Schlaumeier haben aus den beiden Gottesnamen, die da auftauchen, erster, zweiter Schöpfungsbericht, Yahweh und Elohim, zwei verschiedene Persönlichkeiten der Berichtsschreiber des Schöpfungsberichts konstruieren wollen. Da fangen sie an, der eine ist der Yahwist und der andere ist der Elohist. Und weitere Spekulationen, die nichts sind als Spekulationen und uns nicht weiterbringen. Hier tritt er mit der Doppelbezeichnung Yahweh Elohim auf. Wie unsinnig ist dieser Gedanke, den manche Kritiker oder ja leider auch Theologen anstellen. In der Bibel gibt es ja eine ganze Reihe von Gottesnamen. Hier einige Beispiele. Yahweh Sebaoth, der Allmächtige, der Herr der Heerscharen. Yahweh Jireh, der Versorger. Yahweh Rofeka, der heilt, Gott mein Heiler. Yahweh Nissi, mein Banner, mein Feldzeichen. Das sind doch nicht vier verschiedene Götter, das ist ein und derselbe Gott, der hier uns begegnet in der Bibel. Dann gibt es Zusammensetzungen mit El, Elohim, Elion, Gott der Höchste, der Herr der Herren. El Shaddai, der Allmächtige, El Olam, der Ewige, 400 Mal in der Bibel. Das ist ein und derselbe Gott. An allen Beinamen und Zusatzbezeichnungen verdeutlicht er den Menschen bestimmte Wesenszüge seines Wesens und mit denen er uns begegnet. Also siebenmal sagt er Gott, der Herr. Ich habe mich gefragt, warum betont er das? Ja, er betont das wahrscheinlich, weil er genau wusste, dass genügend Leute aufstehen werden in der Zukunft, werden sagen, nein, der ist nicht unser Herr. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht. Redet uns nicht von dem. Aber Gott ist der Herr und er ist der Schöpfer. Und alles ist auf ihn hin und zu ihm hin erschaffen. Wir werden das gleich noch vertiefen. Er ist der Herr über alles und alle und er bestimmt die Regeln und er macht deutlich, wer hier handelt und wer das Sagen hat. Vers 5, alle Sträucher und so weiter haben wir gelesen, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Gott lässt es regnen oder auch nicht. Er bestimmt den Zeitpunkt. Da können wir auch mal drüber nachdenken. Wir wissen ja jetzt, wie kostbar das Wasser geworden ist. Für andere war das schon längst eine Erfahrung. Für uns ist das eine relativ neue Erfahrung. Da gibt es viele, viele Gründe dafür. Naturwissenschaftler und Wetterfrösche erklären uns vieles. Aber wer fragt denn nach Gott? Du öffnest die Schleusen des Himmels und Gott schließt die auch. Mal was zum Nachdenken. Aber wir sind jetzt hier im Garten Eden. Ein Strom stieg aus der Erde empor und wässerte das Land. In den Versen 6 und 10, wir kommen später nochmal darauf, haben wir schon deutliche Hinweise darauf, auf die Offenbarung. Ihr seid ja alles geübte Bibelleser und ihr wisst, dass in der Zukunft, fasse ich das noch zusammen, dass wir eben als lebendige Bäume an den Flüssen stehen oder auch, wie es an dem Psalm heißt, der Gerechte, der als Baum am Wasser steht. zur Erschöpfung des Menschen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Alle anderen Dinge schafft Gott durch sein Wort. Er spricht, ist es da. Den ersten Menschen aber, das habt ihr schon gehört, formt er aus Materie, dem Staub der Erde. Manche übersetzen auch dem Ackerboden. Und der Wert des Menschen bemisst sich ja nicht aus dem Material oder nach dem Material, Staub der Erde oder Ackerboden. Da kam mir ein Gedanke, kleiner Exkurs. Es gab ja jahrzehntelang in der Christenwelt einen Streit darüber, Erdbestattung oder Feuerbestattung. Und wenn ihr euch erinnert, also Feuerbestattung, das war immer was für Kommunisten, Sozialisten, Atheisten. In 20er Jahren gab es da heftige Kämpfe darum. Und nur sehe ich zu meiner großen Überraschung eine Endzeitkonferenz, da spricht einer über, ich weiß nicht, stundenlang über Erdbestattung und Feuerbestattung, dass das für Christen nicht so das Richtige sei. Wenn das Wort uns sagt, du bist aus Staub gemacht und du sollst zu was werden? Zu Staub. Dann ist es ziemlich egal, denke ich, ob der Körper in der Erde zerfällt oder ob er sonst durch Rauch zu Asche wird. Also das nur am Rande. Wir kämpfen manchmal als Christen auf Position und um Fragen und um Dinge. Nochmal vorne Spurgeon. Also das bringt uns Christus nicht näher. Das sollten wir uns wirklich abgewöhnen. Das hilft uns nicht, wirklich. Der Wert des Menschen, er richtet sich nach dem Preis, den er dafür bezahlt hat, den Jesus Christus dafür bezahlt hat. 1. Petrus 1,18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Es hat Jesus Christus alles gekostet, Menschen zu retten, und er ist hinabgestiegen von seinem himmlischen Thron und hat sich erniedrigt bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ihr kennt Philipper 2, ab Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Und das macht den Wert von uns Menschen aus. Der Stellvertretertod Christi, des Opferlammes, der für deine und meine Sünden am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Weiter zu Vers 7. Gott haucht dem ersten Menschen das Leben ein. Er, der ja die Quelle allen Lebens ist, gibt damit auch etwas von seiner Göttlichkeit an die Menschen weiter. Ruach bedeutet nicht nur Atem, es bedeutet auch Geist. Eine extrem wichtige Beobachtung, extrem wichtig. Menschen erhalten etwas von dem Geist Gottes, damit er durch diesen Geist mit uns Menschen in Kontakt treten kann. Achtung, das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, den gibt es bei der Bekehrung. Ne? Aber dieses Minimum an göttlichem Geist zu erkennen, wer Gott ist, das steckt in allen Menschen drin. Die These, glaube ich, die darf man wagen. Die Bibel lehrt uns, dass der weltliche Mensch tot in Sünden ist. Er ist tot. Dadurch sind Menschen weder willens noch in der Lage, von sich aus nach Gott zu fragen. Erst wenn Gott die Initiative ergreift, mit dem Menschen in Kontakt zu treten, den da niederliegenden, abgestumpften Geist des Menschen zu beleben, dann kann er im Menschen die Bereitschaft zur Umkehr erwecken. Wir haben gerade eben drüber gesprochen. Das ist eine große Erleichterung für uns. Wir müssen niemanden ins Reich Gottes reinpredigen. Wir müssen niemanden in die Gemeinde schleppen. Wir müssen keinen belabern, belatschen, beplappern oder sonst irgendwas. Wie einer mal gesagt hat, kannst du einen reinquatschen in die Gemeinde, da kommt ein anderer, der ihn wieder rausquatscht. Verstehst du? Das ist nicht dein Werk und es ist nicht mein Werk, es ist sein Werk. Und ihm gebührt alle Ehre dafür. Erwecken, Amen, bedeutet Gott zu entdecken, seinen Heilsplan mit und durch Jesus Christus im Glauben anzunehmen und damit das wahre Leben zu finden. Johannes 5, 26. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Kurzes Stichwort dazu. Leben ist nicht das, was wir als Leben so landsläufig so nennen. Das ist nicht die Franzosen hatten ein Lied, Metro Boulot Dodo. Das ist Metro, arbeiten und dann schlafen. Das ist nicht, dass wir eine Familie haben. Es ist nicht, dass wir zur Arbeit gehen, Geld verdienen und dass wir uns kleiden und sonst was alles am Geschäfte einkaufen, zu einem Konzert gehen. Das ist nicht das Leben. Das wahre Leben, das ist vielleicht Existenz. Existieren tun viele. Ich sehe viele Existenzen. Aber das wahre Leben, das gibt nur in Jesus Christus. Die kurze Zeitspanne, die wir hier auf Erden verbringen, ist nur dann Leben, wenn es Leben auf Jesus Christus hin ist. Sonst ist es Existenz. Auch ein Wurm kann existieren. Ich will nicht Menschen mit Würmern gleichsetzen. Das macht der Psalmist. Ich bin kein Mensch, sondern ein Wurm vor dir. Ich lasse nicht vergleichen. Aber nur in Christus Jesus, weil er ja der Schöpfer ist, da erfüllen wir unsere Bestimmung als Geschöpfe. Kommen wir zu Vers 8. Gott der Herr entfaltet wieder eine Reihe von Aktivitäten. Wir sehen hier laufen Gott der Herr, Gott der Herr, Gott der Herr und dann immer Verben, Zeitwörter. Pflanzt einen Garten, setzt den Menschen herein, den er gemacht hat, lässt aufwachsen, lässt machen. Gott ist aktiv, er handelt und er pflanzt einen Garten gen Osten hin und setzt den Menschen hinein, den er gemacht hat. Er selbst legt den ersten Garten an und da hinein platziert er dem von ihm gemachten Menschen. Damit bestimmt Gott die Umgebung und den Ort, an dem er den Menschen und die Menschen haben möchte. Wir erfahren von einer Anzahl von Bäumen, die Gott dort aufwachsen lässt. Hervorgehoben erwähnt der Bericht den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, die Gott beide in der Mitte des Gartens gesetzt hat. Wir kommen noch darauf zurück. Vers 10, und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern und er teilt sich von da in vier Arme und so weiter. Ich lese das jetzt nicht vor, nicht weil es nicht wichtig wäre, wir haben es ja schon gehört. Diese geografischen Angaben in der Landschaft des Orients, die hat ja, nochmal zu dem Thema, dass wir oft an völlig falschen Stellen graben und suchen und unsere Zeit damit verschwenden. Das war etlichen Forschern Ursache, den Garten Eden lokalisieren zu wollen. Also, wir sollten hier den Spekulationen nach einem bestimmten Ort nicht folgen. Wir würden den Garten nicht finden, wir könnten ihn nicht sehen, geschweige denn einen Zugang finden. Die von Gott kommandierten Cherubime mit flammenden Schwertern würden ja jeden am Betreten hindern. Es ist erstaunlich, ich habe da mal nachgeschaut, da gibt es wirklich ernsthafte Menschen, ausgerüstet mit staatlichen und Forschungsgeldern, die den Garten Eden suchen. Da fiel mir nur der Spruch ein, nachher suche Jesu und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wir suchen nach dem Garten Eden, wir suchen nach der Arche Noah am Berg Ararat. Ne? Neulich haben sie im Göbli, wie heißt der, Göbli Tepe, ein Hügel in der heutigen Türkei, ein riesiger Siedlungshügel. Was haben sie gefunden? Eine Tontafel. Ein unbekleidetes Paar, eine Frau, ein Mann und eine Schlange. Hurra, hurra, wir haben das Paradies gefunden. Welch ein Irrsinn. Okay, aber bedeutsam ist der Absatz hier für den Lebensstrom, den wir uns merken sollen. Den brauchen wir gleich nochmal, wenn wir zum Ende hinkommen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott ist auch hier eindeutig der Handelnde. Er setzt den Menschen an den Ort und beauftragt ihn, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Also körperliche Arbeit war im Garten Eden eine verbindliche Aufgabe für die Menschen. Das war kein Schlaraffenland. Kein Schlaraffenland. Ziel ist es, den Garten zu verwalten. Und wir wissen, das ist gute Verwalterschaft. Das heißt, der Verwalter vermehrt, multipliziert das, was er bekommen hat. Und dann gibt es natürlich Leute in der Welt, die das auch gehört haben, ja, macht euch die Erde untertan. Ne? Und dann denken die, die können mit der Erde hier machen, was sie wollten. Das geht so nicht. Das ist nicht im Sinne Gottes. Weiter. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Der Herr gebot. Gebieten, Gebieter, das ist jemand, der Autorität besitzt und der Folgsamkeit und Gehorsam fordert, und notfalls auch durchsetzt, haben wir gerade auch gesungen. Es ging aus ein Gebot des Kaisers Augustus und dann setzt sich das ganze Volk in Bewegung. Ein Gebot. Und Gott gebot dem Menschen, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Immer wieder besteht Gott darauf, als Herrscher, Gebieter, Schöpfer des Himmels und der Erde Respekt und Gehorsam für seine Regeln und Gebote von den Menschen einzufordern. Sagt er schon, er wusste genau, dass Zeiten kommen, wo man ihn versucht beiseite zu schieben, ihn lächerlich zu machen. Wir haben neulich mal haben wir eine Bibelstunde gehabt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Karikaturen es gibt über Gott und über den gekreuzigten Jesus Christus. Das einzige Heil, was wir haben, der einzige Trost, den wir den Menschen geben können in Zeit und Gott in Ewigkeit, ziehen die so durch den Dreck und so durch den Schlamm. Aber langsam, da kam mir der Zorn hoch, aber dann fiel mir wieder ein, naja, betet für die, die euch hassen, tut wohl denen, die euch fluchen. Aber es ist eine Schande, das zu sehen. Und es ist eine Schande, wie weit und wie schnell das Verbreitung findet. Das geht manchmal noch schneller als Pornografie durchs Internet. Dem Herrn sei es geklagt. Schauen wir mal bei Propheten Jesaja nach. Jesaja 45,5. Ich bin der Herr und sonst keiner. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, dass keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und jetzt, Achtung, und schaffe Unheil. Und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Pardon. Die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit, wachse mit auf. Ich, der Herr, schaffe es. Kleiner Sprung. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Dein Tun ist ungeschickt. Weh dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du, und zur Frau, warum gebierst du? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne? Und wollt ihr mir Befehle geben wegen des Werkes meiner Hände? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und der seinem ganzen Heer geboten hat, spricht der Herr Sebaot. Amen. Immer wieder pocht Gott darauf, der Einzige zu sein, der Herr der Herren, der Allmächtige, der niemandem Rechenschaft schuldet. Und Gott bestimmt natürlich die Gesetze seines Reiches. Vers 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. In Eden waren Adam und Eva in einem paradiesischen Zustand, der von Sündlosigkeit geprägt war. Das ermöglichte auch das besondere Umgehen Gottes, der recht unbefangen mit ihnen am Abend spazieren gegangen ist im Garten Eden. Nach dem Sündenfall konnte niemand leben bleiben, der Gott gesehen hätte. Hat ihn noch niemand gesehen. Nachdem Adam und Eva in Ungehorsam gegen Gottes Gebot gesündigt haben, mussten sie das Böse in sich erkennen. Der Baum der Erkenntnis war und ist Gradmesser für den Gehorsam, denn jetzt sind sie ja nicht mehr sündlos. Die Zeit der Unschuld ist damit beendet. Interessant ist, Adam und Eva hatten ja gar keinerlei Erfahrung mit Tod. Gar keine Anschauung. Haben die nie gesehen. Und jetzt kriegen die die Verheißung von Gott, wenn ihr das macht, müsst ihr sterben. Wahrscheinlich lesen wir deshalb auch nichts über ihr Erstaunen, Überraschung, Verwunderung. Nichts ist uns überliefert davon. Aber die Form, das hat der Professor Janssen, der auch seit 4 Jahren jetzt beim Herrn ist, Gott hab ihn selig, der hat gesagt, die sprachliche Form, die wir hier finden, das ist so wie ein Gebot, die lässt keine Ausnahme, kein Widerspruch, kein Einspruch euer Ehren, da haben wir was, nee, ist nicht. Das ist deutlich, klar und kann auch nicht zurückgenommen werden. Guck mal, wenn noch nicht mal das Gebot des persischen Königs zurückgenommen werden durfte, wie soll das Gebot Gottes irgendwie zurücknehmbar sein? Ja, zur Schöpfung, aus dem Nichts geschaffen, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel bezeugt die außergewöhnliche Art der Schöpfung. Die beiden ersten Menschen hat Gott durch seine Tätigkeit persönlich aus Materie geschaffen. Einmal aus dem Boden, einmal aus der Rippe. Aber er spricht und es ist da. Neulich gab es eine schöne Serie zu sehen im ZDF Info. 4 Teile, das Universum. Hochinteressant. Hochinteressant, was da Wissenschaftler aus aller Welt zusammen spekulieren, was sie so entdecken, welche Schlüsse die daraus ziehen. Ganz interessant. Es gibt jetzt verschiedene Modelle, die sagen, ja, das muss wohl irgendwie aus was winzig, winzig, winzig Kleinem und ganz plötzlich muss das hervorgegangen sein. Habe ich gesagt, das hört sich ja schon fast an, dass ich sagen wollte, ihr seid nicht ferne von der Erkenntnis. Ihr seid nicht ferne. Aber die Bibel, und das können sich eben viele Wissenschaftler gar nicht vorstellen, und das ist halt die Krux dabei. Psalm 33, 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er es gebietet, so steht's da. Hebräer 11, 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Nur der Glaube befähigt uns, die Wunder Gottes überhaupt zu sehen, sein Wirken in der Natur zu erkennen. Psalm 148, 4. Lobet ihr in ihr Himmel, aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel, die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Sogar die Natur, die Schöpfung, lobt den Herrn und die Natur seufzt auch. Also das passt fast das Wort dazu und ist ein Gott, der nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle, die Natur lebt auch für ihn. Die unbelebte, wir sagen immer belebte und unbelebte Natur. Vielleicht ist es gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Römer 4, 17, der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Die Tatsache der Schöpfung aus dem Nichts allein auf das Allmachtswort Gottes hin hat schon sehr viel Widerspruch damals schon hervorgerufen. Griechische, lateinische Philosophen, es ist halt bis heute so geblieben, wohl dem, der Glauben haben darf. Kommen wir zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von Bibelkritikern und Gegnern wird der Baum ja gerne als Beweis genommen, dass Religion, also hier Judentum und Christentum, generell gegen jede Erkenntnis sind. So nach dem Motto, die Kirche, die Gemeinde will die Leute dumm halten, die sollen ja nichts erkennen und die sollen nur diesem Jesus hinterherlaufen. Und sowas alles wird da polemisiert. Ihr merkt, ich hatte zuerst eine apologetische Predigt, das habe ich nicht gemacht, aber ich lasse da ein bisschen was von einfließen. Okay, danke für eure Geduld. Es geht hier nämlich nicht um eine geheimnisvolle menschliche oder übermenschliche Erkenntnis geheimnisvoller Dinge, die im Baum oder in seinen Blättern stecken würden. Da haben auch Leute gemutmaßt, was denn da drin sein könnte. Die Hauptaufgabe des Baumes ist die Selbsterkenntnis der ersten Menschen. Die Selbsterkenntnis. Gott verbietet Adam und Eva ausdrücklich von diesem Baum zu essen. Die Übertretung des Verbots führt zum Tode, haben wir gehört. Vers 17. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Es geht also darum, dass Adam und Eva erkennen, was in ihrem Herzen ist. Geht nicht um Erkenntnis bei Gott, der als Allwissender schon jeden unserer Gedanken kennt, bevor wir ihn überhaupt gedacht haben. Nein, es geht darum, dass wir Menschen unseren eigenen Zustand vor Gott, unserem Schöpfer, erkennen, unseren Ungehorsam, unsere Rebellion und unser Abweichen von Gottes Gebot. Im Verlauf des Wirkens Gottes stellt Gott Einzelne und sein Volk immer wieder auf diese Probe. Ganz wichtiger Punkt ist die Selbsterkenntnis. Der Tholuck, auch so eine theologische Größe, auch aus dem 19. Jahrhundert, der hat mal gesagt, wichtig ist es für Christen auf ihrem Weg, einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis erlebt zu haben, um dann die Himmelfahrt der Gotterkenntnis zu erleben. Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, Himmelfahrt der Gotterkenntnis. Ich habe mal ein paar Verse dazu rausgesucht. Das ist Gott sehr, sehr wichtig. 5. Mose 8, 2. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte. Jetzt kommt's. damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. 5. Mose 13, 4. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Denn dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn fürchten, seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Kommen noch zwei Verse. Richter 2. Nee, Moment. Richter 2, 21. Jetzt habe ich nicht, ist vorne weggefallen, Entschuldigung. 2,21, müsst ihr so. So will ich euch auch hinfort keines der Völker von ihnen vertreiben, die Josua übrig gelassen hatte, als er starb. Vers 22, damit ich Israel durch sie prüfe, also durch die fremden Völker, die übrig geblieben waren, ob sie auf dem Wege des Herrn bleiben und darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind oder nicht. 2. Chronik 32, Hiskia hatte Gelingen in allem seinem Tun, heißt es da. 31 heißt es, so war es auch bei den Gesandten der Obersten von Babel, die zu ihm gesandt hatten, um nach dem Wunderzeichen zu fragen, das im Land geschehen war. Da ließ Gott ihn allein, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Ein ganz wichtiger Punkt für uns alle. Wer sind wir, wenn wir allein sind? Wenn wir hier sind, frisch gebadet, geduscht, nett angezogen, nett zurechtgemacht. Toller Eindruck. Wie sind wir, wenn wir alleine sind? Wenn wir im Auto fahren, wenn uns einer den Weg abschneidet, kommt da Gotteslob raus oder auch schon mal was anderes? Ich rede zu mir auch. Ja, Adam und Eva haben das Verbot in den Wind geschlagen. Die Übertretung des Verbots bringt ihnen den Tod. Jetzt Moment mal. An dem Tage sollt ihr sterben, werdet ihr sterben. Moment mal. Wenn die an dem Tag gestorben wären, die sind doch nicht an demselben Tag gestorben, dann wären wir, die Menschheitsgeschichte, schnell zu Ende gegangen und wir wären gar nicht hier. Gäb's uns gar nicht. Die Trennung von Gott hat zu einer geistlichen Abwärtsbewegung der Menschheit geführt. Da kann man auch viel zu erzählen. Diese Wissenschaftler in ihren, ich sehe die so gerne, ne, weil die haben viel Gutes zu sagen, aber die ziehen halt die falschen Schlüsse raus und die kommen in Länder, da werde ich mein Lebtag nicht hinkommen. Die finden, also ich finde das immer so bemerkenswert, wenn die dann irgendwo eine Höhle ausgraben und Spuren der Menschheit in, weiß ich, Brasilien, in Indonesien, Papua-Neuguinea finden, Spanien, Frankreich, begeistert sind von den Kunstwerken, die da finden und sagen, ja, ist ja unvorstellbar, was die da machen. Da gibt es Speere da oben in Norddeutschland, sind gefunden worden, mal vor ein paar Jahren gibt es ein schönes Museum. Datieren sie auf 300.000 Jahre, ist jetzt nicht mein Thema. Diese Speere, die hat man mal in Windkanal gestellt, aufgehängt und hat gesagt, das sind Hightech-Waffen. Die sind nach der Strömungslehre und nach allem, was man sagen kann, sind das perfekte Speere und Waffen, die die Menschen damals hergestellt haben. Der Weg ist nämlich andersrum. Der Weg ist nicht vom Affen zu Menschen rauf, sondern vom Paradies runter. Degeneration ist das. Abstieg. Und das lesen wir auch hier. Der Tod ist ja nicht, dass sie tot umgefallen wären. Nee, das wissen wir. Es gibt ja auch den geistlichen Tod. Im Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wurde deutlich, dass wir Menschen den Hang haben zur Übertretung von Anordnungen und Geboten. Für relativ geringe Vorteile sind wir bereit, gegen Gott ungehorsam zu sein. Und Gott gibt uns heute immer wieder Gelegenheiten, um zu erkennen, was in unserem Herzen ist. Aber keine Ermahnung ohne Trostwort. Römer 8,3. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Preis dem Herrn. Der Baum des Lebens im Alten und im Neuen Testament, und der taucht immer zusammen mit dem Wasserstrom auf. Also wenn wir haben das im Hesekiel ja gehört, die vier Flüsse, also der Fluss, der entspringt, die vier Flüsse drumherum. Und wenn man durch die Bibel geht und verfolgt Wasserströme und Bäume des Lebens, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe da mal ein paar Verse rausgesucht, Hesekiel 47,1. Prophet Hesekiel hat die Vision des Tempels, des zukünftigen Tempels und dann in der Ewigkeit. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Vers 12. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Hesekiel, nächste Station, Sacharja 14, 7. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein und auch um den Abend wird es Licht sein. Und an jenem Tage werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Denn es ist wie ein Leitmotiv, das aus dem Paradies geht. Wir kommen gleich noch zur Offenbarung hin und machen kurz Rast bei Jeremia, an der Zisterne. Denn wer und was ist das lebendige Wasser? Spricht Jeremia 2,3, der Herr, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ne? Das Wort Gottes, Gott selber, das Leben, das klare, frische, lebendige Wasser. Und habt ihr mal Zisternen gesehen, was da so drin ist? Also manche sind gut gepflegt, aber manche sind voller Algen, Frösche, Molche und sonst irgendwas. Ne? Aber das erwählen wir uns, oder hier in diesem Fall das Volk Israel, aber wir sind nicht anders, wir sind nicht besser als irgendjemand. Gott ist wieder einmal enttäuscht über die Untreue Israels, das den heidnischen Götzen hinterherläuft. Ja, und im Neuen Testament spricht Jesus von sich als die Quelle des lebendigen Wassers. Ihr kennt alle das Beispiel Johannes 4, samaritanische Frau am Brunnen. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Zisterne, Brunnen und so weiter. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gegeben habe, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus Christus ist das lebendige Wasser. Johannes 7, 38. Jesus verheißt Ströme des lebendigen Wassers. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Das ist das lebendige Wasser, was wir suchen sollen und worum wir uns bemühen sollen. Und wir stellen jetzt viele Überlegungen an, wie wir den Rhein ausschachten können und wie wir Reservoire einrichten und Talsperren. Das ist alles nicht verkehrt. Das ist alles nicht verkehrt. Aber was nützt es, wenn wir Wasser in Hülle und Fülle hätten, wie wir schon hatten, und wir würden uns darin verlieren und würden ohne Jesus leben. Was wäre das? Existieren eher. Der Baum des Lebens steht häufig im Zusammenhang mit den lebendigen Wassers. Gott versperrt den Menschen den Zugang zum Baum des Lebens. Jetzt muss ich ein bisschen stehlen bei dem Bruder, der demnächst dran ist, mit 1. Mose Kapitel 3. Und siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er sich nicht ausstrecke und seine Hand nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, da müssen wir versperren. Ne? Und der Vers 24, trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten die Cherubim mit den flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Es wäre ja fürchterlich, wenn Adam und Eva nach dem Sündenfall auch noch vom Baum des Lebens gegessen hätten, stellt mal vor, dann würden wir in Perversion, in Verdrehtheit, in Falschheit, in Mord und Totschlag und sonst was, würden wir ewig hier auf dieser Welt miteinander zu tun haben. Und Totschlag gäbe es noch nicht mal, weil wir leben ja ewig. Also das ist so eine grässliche Vorstellung, also da können wir Gott dankbar sein, dass er diesen Weg versperrt hat und da den Stecker gezogen hat. Den Zugang zu dem Lustgarten Gottes, wie er dann am Schluss heißt, am Ende der Zeiten erhalten nur die, die ihre Kleider im Blute des Lammes gewaschen haben. Und der Baum des Lebens ist also ein Leitmotiv in der Bibel. Wir schauen uns mal kurz einige Beispiele an. Baum des Lebens. Sprüche 3. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und ihre Steige sind Frieden. Jetzt Vers 18. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Wer ist der Quell der Weisheit? Die Bibel, das Wort Gottes, das offenbarte Wort Gottes, Jesus Christus. Und diese Weisheit allein ist es, die glücklich macht. Und du und ich, wir können ein Baum des Lebens auch für andere Menschen sein. Sprüche 15,4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Stell mal vor, das, was im Paradies steht, im Garten Eden stand, wir können einen Baum des Lebens pflanzen im Leben anderer Menschen. Ein tröstendes Wort, am besten natürlich aus der Bibel, eine freundliche Geste, eine sanfte Zurechtweisung bewirkt innere Heilung. Worte der Verheißung aus dem Munde Gottes, ein Zeugnis von seiner Treue und Barmherzigkeit mit unserem Leben bringt Heilung zu trostsuchenden Menschen. Ein Vers, eine Strophe aus einem frommen Kirchenlied kann Trost und Hilfe sein für den, der Zuspruch sucht. Habe ich öfters erlebt. Nur ein Kirchenlied. Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Da gucken manchmal Leute an, ja, die erinnern sich dran, haben sie als Kinder mal gehört und sagen, ja, richtig, ach, das ist schön, dass sie das gesagt haben. Ich sage, ja, gucken Sie mal nach, lesen Sie mal nach. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Gott ist nichts unmöglich, gar nichts. Und diese Hoffnung können wir in Menschen pflanzen. Sprüche 11,30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und ein Weiser nimmt sich der Leute herzlich an. Erinnert uns an Galater 5, Werke des Geistes, Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Immer wenn wir das aussäen in ein Leben von Menschen, dann verteilen wir, pflanzen wir Bäume des Lebens. Und ich denke, das ist ein prima Job und dazu sind wir berufen, dazu muss man kein Gärtner sein. Sprüche 13,12, Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Das weiß jeder, der lange auf irgendwas gewartet hat, wenn das dann endlich eintrifft. Und das kann Genesung sein von Krankheit, das kann Heilung sein von irgendwas, das kann eine Last loswerden. Es gibt so verschiedene Dinge, schlechte Gewohnheiten, ja, Sünden, sagen wir es mal, die kleben an uns und kleben an uns wie ein Kaugummi unterm Schuh. Und du denkst, das habe ich doch schon 10-mal abgestreift. Das habe ich schon 10-mal dem Herrn gesagt. Und ich habe mich doch so angestrengt. Und wieder klebt dein Schuh mit diesem Kaugummi. Nochmal reingefallen. Denn es ist Satans List, über vielen Frommen zur Versuchung kommen. Auch ein schönes Lied. Ja, und wenn es dann eintrifft, was kommt? Worauf sollen wir eigentlich warten? Wir warten doch Maranatha auf das Kommen unseres Herrn, schon seit 2000 Jahren. Was wird das für eine Freude sein, wenn der Herr des Lebens zu uns kommt? Dann, denke ich, hat sich das Warten gelohnt. Und dann werden wir sagen, gut, dass wir dabei geblieben sind. War vielleicht manchmal nicht einfach. Ich rede nicht nur von unseren Christen hier im Westen, sondern ich rede von all den Christen, die sagen, es war der Mühe wert. Und die anderen werden sagen, schade, denn eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Die einen vor Ehrfurcht und Anbetung, dass wir am Ziel sind, und die anderen vor Zerknirschung. Aber Knie beugen werden sie alle. Ja, jetzt gibt es noch eine Warnung zum Schluss. Offenbarung 22. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider gewaschen haben, damit sie ein Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Diese Verheißungen, die sich durchziehen vom Garten Eden bis rein in die Offenbarung, sind Verheißungen. Aber wir wissen ja, der Herr gibt die Spielregeln, die Gebote vor. Er sagt, den Baum des Lebens kann man aber auch verlieren. Offenbarung 22, 19. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Das ist ganz wichtig. Wir sagen immer wegnehmen, das ist so wie der eine König, der dann da die Rolle zerschnitten hat und dann schön ins Feuerbecken geworfen hat, damit es warm wird. Nee, das ist nicht gemeint, auch das. Gemeint ist aber auch, wenn wir das Evangelium unvollständig weitergeben. Also ich habe so viel gehört, bin auch in anderen, manchen Gemeinden unterwegs, da hört man dann viel von Jesus ist unser Freund und unser Bruder, unser Freund, Jesus ist unser Freund und unser Bruder. Jesus Christus hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, einer ist euer Meister und ihr alle seid was? Brüder und Schwestern. Wir sollen uns da nicht vertun. Gott ist die Liebe, aber Gott kann auch ganz anders. Den Verkehrten ist er verkehrt. Und das sollten wir nicht vergessen. Übrigens, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wird im Paradiesgarten der Offenbarung nicht mehr vorhanden sein. Das Böse ist ja besiegt, Krankheit und Tod sind dort ebenso ausgerottet wie die Sünde. Und ich kurz, habt ihr noch ein bisschen Geduld, ein bisschen Zeit, oder? Nicht mehr viel, ne? Ich kürze das hier, ich sage euch dann nur die Stellen. Es gibt dann bei Hesekiel 47, da habt ihr nochmal die Bäume, die Blätter und den Strom. Und dann in der Offenbarung, lebendiges Wasser ausgeht vom Throne Gottes und des Lammes. Und auf beiden Seiten des Stromes werden Bäume des Lebens stehen, die tragen 12-mal Früchte jeden Monat und so weiter. Das lest ihr zu Hause nach als Hausaufgabe. Okay. Und Offenbarung 2, Vers 7, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Überwinden, das ist so eine Sache. Wir müssen tatsächlich überwinden. Es kostet uns auch was. Reicht nicht, in der Hängematte zu liegen und zu sagen, der Herr macht alles. Und so einfach ist es nicht. Ne, in den Sendbriefen an die 7 Gemeinden sagt er, was sagt er? Ich kenne deine Werke. Genau, ich kenne deine Werke. Und nicht, ich kenne deine regelmäßigen Gottesdienstbesuche, was nicht gegen ist. Es ist kein Gegensatz, es ist nicht verkehrt, es ist alles richtig. Alles richtig, aber ich kenne auch deine Werke. So, wir sollen also überwinden. Und jetzt ein Trostwort zum Schluss. Römer 8, 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.